Wir hatten ja einen Feiertag diese Woche und es ist schon erstaunlich, wie eine Welt sich in kurzer Zeit verändert. Du hörst immer mehr Vatertag, Christi Himmelfahrt, alle diese Dinge werden einfach ausgelöscht und man muss sich einfach ganz nüchtern sachlich vergegenwärtigen. Wir brauchen uns auch nicht wundern, wenn Gott uns dahin gibt, wer die Bibel nicht will, kriegt halt nicht so, wie es die Leute wollten, nichts, sondern er kriegt dann den Koran. Wer die Christen nicht will, der kriegt die Moslems. Wer das Evangelium von der Erlösung nicht will, der kriegt die brutale Anweisung auch eines Korans bezüglich der Ungläubigen. Das heißt, wir sind im Abfall, der ist unbeschreiblich. Und die Bibel sagt ja, dass das auch eine Auswirkung auf uns Gläubige hat, dass die Liebe bei uns erkaltet. Und das Zweite, was halt dann oft das Problem ist, wenn das passiert, dass man dann beginnt, sich um sich selber zu drehen. Man beginnt dann letztendlich seine eigenen Probleme zu wälzen. Man sieht das Elend dieser Welt immer und immer schlimmer. Es wird immer radikaler. Und am Schluss dreht man sich fast nur noch in dieser kleinen Welt. Ich sage mal so, es ist ein Mikrokosmos. Es ist nur meine kleine Welt und der Rest sieht man nicht mehr. Wo der Jesus sagte, wir sollen wegsehen von diesen Dingen, hinsehen auf ihn. Und dann drehst du dich nur noch um Sorge, um Krankheit, um Existenzsorge, gesundheitliche Probleme, Eheprobleme, Kinderprobleme. Gell, dann bist du plötzlich in einer Drehscheibe und drehst dich um diese Dinge. Und darum möchten wir das heute lassen. Man kann auch mit Endzeit die Leute totschlagen. Du kannst alles wissen, es nützt dir gar nichts. Sondern es ist viel wichtiger, dass wir uns geistlich ausrichtet und ich möchte drum heute diese elende Welt verlassen und mit uns in eine andere Welt gehen. In eine Welt, die uns Gott geoffenbart hat. Und es ist wunderbar, dass wir kleinen Gläubigen die Möglichkeit haben, diese Welt zu betrachten. Und wenn wir sehen, Himmelfahrt, was heißt das? Dann haben wir hier etwas, wo die Bibel sagt, der Jesus geht in eine andere Welt. Und Himmel ist ein Wort, wir haben da so Vorstellungen, gell, du denkst da über die Wolke, irgendwo ist dann die Wohnung Gottes. Im Hebräischen steht das Wort Himmel, das heißt Shamayim, immer in der Mehrzahl. Schon interessant, also die wussten, dass es nicht ein Himmel gibt, sondern Himmel ist ein Mehrzahlgebilde. Und wenn man jetzt die Bibel kennt, dann weiß man ja, in diesem Himmel hat es diverse Ebenen. Zum Beispiel, wir sehen den Lufthimmel, das ist eigentlich der erste Himmel. Und dieser Lufthimmel, der ist so, wenn man jetzt ein bisschen wissenschaftlich denkt, dann weiß man, dahinter kommt das Universum und da kommen die anderen Sterne und diese Dinge. Aber nicht dahinter ist letztendlich dann Gott, sondern das ist eine andere Dimension. Und die zweite Ebene, die zweite Form von Himmel, was die Bibel meint, da hat sie ein ganz seltsames Wort. Sie sagt zum Beispiel, im Grundtext die überhimmlischen oder die überhimmlische Welt. Das heißt, die Welt, die über dieser natürlichen Welt liegt, also die geistliche himmlische Welt. Wir wissen ja aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8, dass dort zum Beispiel auch die Stiftshütte im Himmel ist. Und wir wissen, dass dort ein Himmel gibt, wo ein Thronsaal Gottes ist. Wir wissen, dass dort auch ein Himmel ist, wo im Himmel sogar der Teufel Zutritt hat, Hiob 1 und 2. Und wir wissen laut Epheser 6, Vers 12, dass in diesen Bereichen dieser geistlichen Welt, also es sind verschiedene Ebenen, dass dort sogar die Dämonen sind und uns dann aus dieser Welt angreifen. Das heißt, Himmel ist etwas viel, ich sag's mal so, vielschichtiger als das, was wir so ein bisschen unter Himmel verstehen. Ich denke auch, es wird Zeit, manchmal als Gläubige, dass man die kindlichen Vorstellungen verlässt und sich wirklich mit den biblischen Dingen beschäftigt. Und in diese himmlische Welt ist der Herr Jesus zurückgekehrt bei seiner Himmelfahrt. Ich habe mir auch überlegt, warum hat Gott es so gemacht, dass sie ihn haben wie wegschweben sehen. Ist halt bildlich, dass wir es uns vorstellen können. In Wirklichkeit hätte es blitzschnell die Dimension wechseln können und er wäre einfach weg gewesen, wäre genauso perfekt gewesen. Das heißt, er ist einfach in die andere Welt gegangen. Jetzt muss man einfach, wenn man Himmelfahrt verstehen will, was dort passiert ist, wenn man die ganzen geistlichen Dinge verstehen will, dann muss man sich vergegenwärtigen, wie die Erlösung von Gott geplant war. Wisst ihr, wir haben ja manchmal eine kindliche Vorstellung von Erlösung. Die Erlösung ist zuerst einmal von Gott geplant. Die Bibel nennt es den Vorsatz der Ewigkeiten. Das steht im Epheser 3, Vers 11. Sie zeigt dann, dass es einen Ratschluss gibt in Christus, in der Person Jesu Christi. Das ist der Epheser 1, Vers 9. Und man sieht dann, dass der Herr Jesus ursprünglich, Philipper 2, Vers 5 und Folgeverse, in dieser Lichtswelt Gottes war. Das kommt wieder zu einem wichtigen Punkt. Die Himmel als Ganzes haben einen Teil, ich wage es fast nicht, das als Himmel zu bezeichnen, das ist mehr wie alles, das ist diese Lichtswelt Gottes, wo laut 1. Timotheus 6, Vers 16 der Vater im Himmel immer unzugängliche Licht wohnt, wo nie jemand war, außer dem Herr Jesus. Und gleichzeitig haben wir dann diese Himmel, also den Teil, wo Gott seinen Thronsaal hat, wo die Stiftshütte ist, wo auch die Erlösung dann geschehen ist, wo der Herr Jesus hingegangen ist, aber auch den anderen Teil des Himmels, wo die Dämonen noch sind. Sie werden ja rausgeschmissen in der Offenbarung. Und hier ist der Plan entstanden in der Präexistenz, als der Herr Jesus beim Vater im Himmel in dieser Lichtswelt war. Der Plan für diese Erlösung. Aber jetzt muss man das ja ausführen. Das ist ja immer so wie bei uns, wenn man einen Plan hat, muss er ja ausgeführt werden, dass er real wird. Und das ist geschehen. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Indem Gott einfach seinen Sohn auf diese Erde sandte, der nicht geboren ist von der Jungfrau Maria und dann erst existiert hat, sondern der, als er geboren wurde von der Jungfrau Maria, schon vorher zeitlos beim Vater im Himmel war. Er hat nur die Ebene gewechselt. Und die Bibel sagt in Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Eingeboren ist ein altdeutsches Wort und heißt ganz einfach der einzig von Gott, dem Vater Gezeugte. Das heißt, der Herr Jesus ist vom Vater im Himmel aus dem Vater heraus geboren worden, in einer Ebene und in einem Zustand, wo es keine Zeit gab. Das kann unser Hirn nicht fassen, da sind wir zu klein. Aber dort in dieser Lichtwelt, wo nur der Vater und der Sohn ist, sonst niemand, sie war dort in Geistgestalt, in Geistleiblichkeit, so wie Gott der Vater auch Geist ist, dort wurde dieser Plan der Erlösung geschaffen, dieser Ratschluss. Und dann musste er ausgeführt werden. Und darum musste der Herr Jesus Mensch werden wie wir. Ich sage es nochmal kurz im Abriss, dass wir es verstehen. Adam hat Leben zerstört. Und es gibt ein göttliches Gesetz, im mosaischen Gesetz. Alles, was du kaputt machst, musst du wieder erstatten. Ist göttlich. Ist auch ins deutsche Recht teilweise, ins bürgerliche Gesetzbuch, ins Strafgesetzbuch eingeflossen. Und jetzt ist ganz einfach. Adam konnte, nachdem er Leben zerstört hat, nichts mehr ersetzen, weil er hatte keins. Er hatte einfach keins. Er war tot in Sünde, genauso die Eva. Alle Kinder, die sie gezeugt haben, waren tot in Sünde. Jeder Mensch, wir alle sind tot in Sünde. Wir hatten nichts mehr. Also musste Gott eine Lösung schaffen. Es musste ein Mensch geboren werden, der Leben hatte, also keine Sünde. Aber dieser Mensch musste ja die gesamte Menschheit erlösen. Also musste er so einen ungeheuren Wert in sich haben, dass das der Wert seines Lebens so hoch war, dass er die gesamte Menschheit erlösen konnte. Und da gibt es bloß eine Person, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist, also von der Gottheit her unbegrenzte Wertigkeit und Macht hat, der Herr Jesus, aber gleichzeitig Mensch wurde. Also der Sohn Gottes musste Mensch werden. Und das ist der ganze Grund. Warum? Weil die Bibel sagt, und das ist ein Geheimnis, das Leben der Menschen konnten wir ja bis heute nicht künstlich erzeugen. Das ist ein Geheimnis. Das Leben ist im Blut. Die Wissenschaft ist hier ratlos. Sie kann es nicht, es ist ein Geheimnis. Das Leben ist im Blut. Und wenn jetzt das Leben wiedergebracht werden muss, dann muss jemand stellvertretend für Adam und die gesamte Menschheit Blut vergießen. Das heißt, Leben Gott zurückgeben auf der Altar. Und Leben zurückgeben heißt sterben. Also musste der Herr Jesus ein Mensch werden, der Fleisch und Blut hatte wie wir und der dann letztendlich trotzdem als Person der Wert der Gottheit hatte und er musste sein Blut vergießen. Und das ist Römer 3, 25, wo die Bibel das beschreibt. Das ist wunderbar, Hebräer 10, 10 und 14, wo sie sagt, es wurde ihr vollkommenes Opfer geschaffen, als sein Blut vergossen wurde, er ruft ihr aus, es ist vollbracht, dann hat er als Mensch in seiner Menschheit das Entscheidende getan. Dann stirbt er und er ist wirklich gestorben, war kein Scheintod, sonst würde die Erlösung nicht funktionieren. Er ist wirklich gestorben und geht dann ins Totenreich. Und im Totenreich hat der Teufel die Macht, das steht im Hebräer 2, hat der Teufel die Macht über den Tod und wollte ihn genauso ergreifen, wie er jeden, der stirbt, ergreift. Konnte er aber nicht. Weil er A, keine Sünde hatte, B, weil er alle Sünde bezahlt hatte mit seinem Blut, er war vollkommen unangreifbar und zäh, weil er der Sohn Gottes war. Und er hat dann der Teufel sofort entmachtet und besiegt in einer ungeheuren Art und Weise. Und so letztendlich ist diese große Erlösung geschaffen worden. Aber jetzt musste ja Gott, wissen, und das versteht viele nicht, Gott ist ein Gott des Rechtes. Wissen, bei Gott geht es nicht so, heuer Gott macht's halt, dass so ist. Gott ist korrekt. Gott macht alles genau nach seinem eigenen Gesetz. Gott macht alles so, dass es sauber, logisch, nachvollziehbar, ohne jede Willkür ist. Und das ist ganz wichtig. Wir sind ja gerade das Gegenteil. Wir tun, was wir Lust haben. Und wenn es uns passt, dann sind wir gesetzestreu. Und wenn es uns nicht passt, sind wir nicht gesetzestreu. So ist ein alter Mensch. Gott ist völlig anders. Gott ist völlig korrekt. Also musste er den Beweis erbringen, auch geistlich, dass der Jesus keine Sünde hatte, dass er alle unsere Sünde bezahlt hat, dass die Erlösung perfekt ist. Und das geschah durch die Auferstehung. Wenn nämlich ein Mensch aus den Toten zurückkommen kann und auferstehen kann, dann hat der Teufel und die Sünde keine Macht mehr über ihn. Und damit war bewiesen mit der Auferstehung Jesu, dass der Herr Jesus die Erlösung vollbracht hat. Jetzt haben wir die Ausführung. Jetzt ist das perfekt ausgeführt. Also nochmals, geplant, dann vorbereitet durch die Menschwerdung Jesu, durch seinen Körper, durch seine ganze Tätigkeit und dann Ausführung. Er stirbt am Kreuz vor Golgatha und das ist dann gewaltig, was hier passiert. Jetzt ist die Erlösung fertig. Aber es gibt laut mosaischem Gesetz, jetzt sind wir wieder beim Gott des Rechtes, die zwingende Notwendigkeit, dass das Opfer, die Bezahlung, der Kaufpreis in Form von Blut auf der Sühnedeckel der Stiftshütte gesprengt wird. Wisst ihr, und die Stiftshütte ist ja laut Bibel, ein Bibelleser weiß das, war nur ein Muster von der wirklichen Stiftshütte in dieser himmlischen Welt, in den überhimmlischen Örtern, also nicht da, wo Gott wohnt, in dieser Lichtswelt, sondern in der himmlischen Welt, ist die echte Stiftshütte, die Mose als Mustergesäher hat nachgebaut hat. Und dort ist ein Sühnedeckel und dort musste das Blut drauf. Erst dann war die Erlösung real. Und darum ist der Jesus auferstanden. Und dann beschreibt die Bibel etwas, das ist ungeheuer. Sie sagt, er geht in dieses himmlische Heiligtum ein. Das ist Himmelfahrt. Er geht in dieses himmlische Heiligtum ein, wie das alles gegangen ist, wie es physikalisch ist. Sagt die Bibel nicht. Sie sagt nur, es ist Tatsache, er ist eingegangen. Er hat die Himmel durchschritten, sagt sie. Er ist durch alle Himmel hindurchgegangen, bis in die Stiftshütte, legt das Blut auf den Sühnedeckel und in der Sekunde ist das mosaische Gesetz bezahlt, der Sünderfall geheilt für alle Ewigkeiten. Eine vollkommene Erlösung für jeden Menschen. Fertig. Das Problem ist, der Mensch muss sie wollen. Also wir haben jetzt eine vollkommene Erlösung. Das ist wie eine solche Krankheit, eine Epidemie, die ausbricht, die absolut tödlich ist. Und es gibt ein Serum, das ist jetzt fertig, das steht im Schrank. Wenn ich aber nicht hingehe und mich spritzen lasse, nützt es mir nichts. Und so ist die Erlösung. Die ist vollkommen fertig für jeden Menschen, aber ich muss sie annehmen, sagt die Bibel. Und jetzt kommt der letzte Punkt, nämlich die Bereitstellung. Also ich sage nochmal, die Planung, Ratschluss der Ewigkeit, die Vorbereitung, der Jesus wird ein Mensch wie wir, die Ausführung, er vergießt sein Blut, bezahlt das alles, trägt der ganze Fluch der Sünde und vergießt sein Blut und haucht sein Leben aus, stirbt für uns, steht auf und damit ist es amtlich. Dann geht er in den Himmel zurück und vollzieht die Erlösung im himmlischen Heiligtum, dass es vor Gott rechtsgültig ist. Jetzt ist sie fertig, vollkommen perfekt. Aber jetzt brauche ich die ja. Jetzt gibt Gott das Ganze, er stellt es bereit, indem er den Geist ausgießt. der Geist der Sohnschaft. Und jetzt jeder Mensch, der sich zum Jesus bekehrt, ihn aufnimmt, den rettet Gott. Er rettet die Bedürftigen, nicht wir rettet uns. Er rettet uns, wenn wir bedürftig sind. Und dann bekomme ich den Geist der Sohnschaft und dann ist die Erlösung geschehen. Dann bin ich gerettet. Dann bin ich ein Gotteskind. Und das ist das Evangelium. Wisst ihr, wenn ihr seht, was die Christenheit für einen Unsinn erzählt. Ich ertrage es manchmal nicht mehr, die Zeitung zu lesen, was die für einen Unsinn erzählen. Ich muss mich manchmal an der Tischkante festhalten, dass ich einen Leserbrief schreibe. Und dann würde da nicht so schön sein. Hab's ja früher gemacht. Ich halte mich da sehr zurück. Wisst ihr, ich erzähle dir den größten Unsinn. Bewahrung der Schöpfung, die geht im Feuergericht Gottes kaputt. Die macht Gott weg. Er macht den Himmel weg, er macht die Erde weg, er vernichtet alles in Feuergerichten. Wisst ihr, wenn der Mensch ist so dumm, Entschuldigung, verblendet vom Teufel. Es geht um diese vollkommene Erlösung. Und das ist auch das, was man hier sieht. Wisst ihr, statt dass man gedenkt, der Jesus hat jetzt die Erlösung realisiert. Er hat sie perfekt gemacht. Jetzt ist sie da. Zieht sie rum mit dem Leiterwagen und besaufen sich. Müsst ihr euch vorstellen, dieser Unterschied. Entschuldigung, wie ich es so sage, das muss man einfach so sagen. Die Menschheit ist inzwischen schlimmer wie Sodom und Gomorra. Wir sind schlimmer wie Sodom und Gomorra. Die war nicht so schlimm wie wir, das ist sicher. Wisst ihr, weil bei denen war es bloß eine Stadt und bei uns ist die ganze Welt. Die ganze Welt ist inzwischen Sodom und Gomorra in Reinkultur hoch 10. Aber wir Gläubige, für uns ist wichtig, dass wir uns um diese geistliche Welt drehen, dass wir verstehen. Also habe ich jetzt eine vollkommene, perfekte Erlösung. Wisst ihr, und wenn jetzt Herr Jesus sagt, ich lese uns jetzt ein paar Bibelstellen, dass wir es einfach verstehen. Hebräer 4, Vers 14, was auch bei dieser Himmelfahrt geschehen ist, dann sieht man hier etwas. Er sagt, da wir nun einen großen Hohepriester haben. Also der Jesus ist der wirkliche Hohepriester. Der Hohepriester im Alten Testament ist ja in die Stiftshütte reingegangen und hat das Blut gesprengt. Aber der echte Hohepriester ist der Jesus. Und jetzt sagt die Bibel, er muss ja in den Himmel. Jetzt sagt sie einen ganz entscheidenden Satz. Wisst ihr, wir müssen die Bibel genau lesen. Da sitzen die Geheimnisse. Der die Himmel durchschritten hat. Schon interessant, aus dem Neuen Testament weiß, dass mehrere Himmel sind. Er hat alle Himmel durchschritten. Und im Hebräer 9, 11 erklärt dann die Bibel, was hat er gemacht? Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, Stiftshütte, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wisst ihr, er hat die Himmel durchschritten und ist ins innerste Heiligtum und hat das Blut einmal gesprengt, dann war es vorbei. Was für eine Lästerung, wenn man sagt, dass ein Priester bei jeder Messe das vollkommene Opfer unblutig wiederholt. Das ist Lästerung, Entschuldigung. Da gibt's keine Entschuldigung für sowas. Das ist Gotteslästerung, so etwas zu tun. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Die Bibel sagt, ein für alle Mal, das Opfer Jesu ist ein für alle Mal unwiederholbar. Es ist fertig, es ist perfekt. Als der Jesus das getan hat, gab es keine Wiederholung. Das ist auch der Grund, warum der hohe Priester, darf er ja nicht laut Altem Testament, warum der hohe Priester sich setzt. Er hat nichts mehr zu tun. Alles perfekt. Gut, er steht dann aus Erbarmen wieder auf und kümmert sich um uns, indem er uns vom Vater im Himmel vertritt und uns hilft und so. Aber von der Erlösung her hat er sich gesetzt. Es ist fertig, es ist perfekt, es ist vorbei. Wisst ihr, jetzt ist die Erlösung geschehen. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, er hat die Himmel durchschritten. Warum betont sie das? Warum sagt sie nicht, er ist in den Himmel gefahren? Wisst ihr, man muss einfach verstehen, was hier passiert ist. Er ist nicht nur in den Himmel gefahren, er hat die Himmel durchschritten. Wir haben nämlich ein Problem. Wenn du heute rausgehst, oder gestern war es ja aus, und du siehst diesen wunderbaren blauen Himmel, dann freust du dich ja an der Schöpfung und sagst, es ist doch wunderschön. Aber wisst ihr, was ich und du, was wir nicht sehen, das ist die Teufelei, die da dahinter steckt. In der Dimension, hinter diesem blauen Himmel, ist nämlich etwas, das gar nicht schön ist, das ist auch nicht himmelblau, sondern das ist dämonisch, bösartig, radikal und kaum fassbar. Daniel beschreibt in Kapitel 10 seines Buches, ich lese ab Vers 12. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Und der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Und dann beschreibt er nachher, wie Michael, wie die Kämpfe und das war. Es ist gigantisch, wie das beschrieben wird. Und da sage ich, gehe jetzt wieder hin und kämpfe weiter mit dem Fürst von Persien. Das ist ein Finsternisengel. Wisst ihr, was heißt? Das steht nämlich im Epheser 6, Vers 12. Wir haben eine Tatsache. Da steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den überhimmlischen Regionen. Epheser 6, 12 zeigt etwas und da steht ein Wort im Griechischen Kosmokratoren. Wisst ihr, wenn man dann Spielzeug macht, Masters of the Universe und die Kosmokratoren, dann spielen eure Kinder, wenn ihr ihnen das gebt, mit Dämonen. Ist euch das klar? Wisst ihr, man muss ein bisschen Zirn einschalten. Die sehen ja auch so aus, Fratzen. Die Bibel sagt also, katastrophal, hinter dieser schönen, wunderbaren Bläue ist eine Dimension. Da der Teufel den Himmelsraum geriegelt. Da sitzt seine Heerschare, das ist sein Heerlager und von dort greift er uns an. Das heißt, ich kann gar nicht zu Gott kommen, selbst wenn ich wollte. Wenn ich versuche, hochzugehen, auch in die Transzendenz, lande ich nicht bei Gott, sondern bei den Dämonen. Wir haben heute Morgen beim Brotbrecher gelesen, Gott will nicht, dass wir mit den Dämonen Gemeinschaft haben, mit den Teufeln, mit den Finsternismächten. Aber das ist einfach so. Drum ist auch jeder Verkehr mit der unsichtbaren Welt absolut gefährlich, weil dort sitzen die Dämonen. Dort sitzt die Finsternis. Das heißt, wenn jetzt jemand meditiert und in Trance geht und da reingeht, dann ist er beim Teufel. Das ist der Grund, warum wir das alles ablehnen. Auch keine Eigensuggestion. Wisst ihr, wo die Grenze ist, zum Beispiel beim autogenen Training, wo du dann dich selbst hypnotisierst und in die Eigensuggestion gehst, naja, ich bin kein Spezialist, also gehe ich dem Ding aus dem Weg. Wisst ihr, das Problem ist ja ganz einfach. In der Transzendenz sind die Finsternismächte. Du kommst da nicht durch, kein Mensch hatte mehr eine Chance. Ihr müsst euch das vorstellen, die saßen auf der Erde, tot in Sünde. Der Teufel hat den ganzen Luftraum abgeriegelt, vollständig hermetisch, du hast keine Chance, du kommst ja nicht durch. Du kannst nichts machen. Und jetzt schickt Gott seinen Sohn. Und jetzt nach der Auferstehung, nachdem er der Teufel entmachtet hat, haben die Finsternismächte keine Chance mehr, gar keine. Jetzt durchschreitet er die Himmel. Wisst ihr, was das heißt? Er geht auch durch diesen überhimmlischen Bereich, wo die Finsternismächte sitzen, geht er durch und schlägt eine Schneise bis ins innerste Heiligtum. Das heißt, er schafft jetzt einen Weg bis ins allerinnerste Heiligtum, dass jetzt jeder Mensch, wenn er über den Weg geht, ohne Finsternismacht direkt zu Gott zurückkehren kann. Drum nennt die Bibel das Evangelium in der Apostelgeschichte den Weg. Das ist ein Weg, ein übernatürlicher Weg. Hebräer 10, 19 ist vielleicht mit eines der wichtigsten Kapitel und eine der wichtigsten Passagen in der ganzen Bibel, ab Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jetzt sagt die Bibel, das müsst ihr euch vorstellen, einfach nochmal Rückblende. Wir waren vollkommen tot in Sünde, verdammt, keine Chance auf Errettung. Wir hatten den Dämonengürtel, der uns den Weg zu Gott vollständig versperrt hat. Und jetzt kommt der Jesus, steht aus den Toten auf und geht bei der Himmel, fährt durch den Dämonengürtel hindurch, schlägt eine Schneise und jetzt ist der Weg zu Gott frei. Und dann kommt der Mensch und geht hin und lästert der dreimal heilige Gott mit Vatertag, mit Sauferei über so eine große Tatsache. Entschuldigung, das müssen wir mal sagen. Wir sind doch alle so human und so lieb und alle sind fromm. Von wegen. Das ist das Problem. Himmelfahrt ist eines der gewaltigsten Geschehe der gesamten Heilsgeschichte. Er zerstört diesen Dämonengürtel. Das müsst ihr euch vorstellen. Er schlägt eine Schneise. Und in Jesaja 35 wird es beschrieben. Die Bibel nennt es der heilige Weg. Und wenn du das liest, da wirst du erschüttert und erstarrt vor Ehrfurcht. Und er sagt, eine Straße wird dort sein. Ein Weg, das ist diese Schneise. Und man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen. Durch Jesu Blut kannst du da nur reingehen. Er ist für die, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Ist wunderbar, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dort wird es keinen Löwen geben. Der Teufel ist nicht da. Und kein Raubtier, die Dämonen sind nicht da, sondern nur die losgekauft. Das heißt, auf diesem lebendigen Weg, auf dieser Schneise, hat der Teufel keinen Zugriff. Ihr müsst euch vorstellen, ich kann jetzt als ein kleiner, einfältiger Mensch mich reinigen lassen durch Jesu Blut, bin völlig in Ordnung mit Gott, kann hier die Rettung erleben, dass ich in den Himmel komme, kann aber jetzt praktisch in kindlichem Glauben, die Bibel sagt ja, Hebräer 10, 19, durch Glauben, kann ich dauernd durch Glauben die Dämonen völlig umgehen und auf einem vollkommen freien, reinen Weg bis vors Angesicht Gottes, und das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus, kann ich vor der Thron Gottes gehen und Hilfe kriege zur rechtzeitigen Hilfe. Er hilft mir rechtzeitig. Das ist gigantisch. Von daher bin ich natürlich erschüttert, wenn ich sehe, was wir Menschen oder was die Menschheit aus diesem gewaltigen Geschehen der Himmelfahrt Jesu Christi gemacht hat. Es ist eine Katastrophe, das müssen wir einfach sehen. Es ist so gewaltig. Entschuldigung, aber jetzt sage ich es mal vorsichtig. Da kommen meine halbfrommen Leute und schreiben dann Artikel über Christliches. Das ist ja inzwischen Mode. Müssen wir lesen, was sie von Unsinn alle schreiben. Ich bin schockiert. Die Christenheit ist inzwischen mutiert zu geistlichen Analphabeten. Wir sind nur noch leicht gefärbte Heiden. Wir müssen lernen, endlich einmal diese himmlische Welt zu begreifen, endlich die Erlösung zu begreifen. Und dann gehst du weg von dem allem, dann willst du mit dem nichts mehr zu tun haben. Du hast auch kein schlechtes Gewissen mehr. Hast keins mehr. Warum soll ich ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn ich den Dreck, den mir hier der Teufel verdeckt durch unklare Leute vorwirft, warum soll ich den akzeptieren? Warum soll ich ein halber Humanismus, nachdem der Mensch verdammt ist und wirklich ein Kind der Hölle ist, warum soll ich Humanismus annehmen? Schon Unsinn. Also ich will das Göttliche, ich will das Echte und nicht das Falsche. Wisst ihr, nochmals, an Himmelfahrt geht der Herr Jesus durch die Himmel durch, ins innerste Heiligtum. Dann legt er sein Blut auf den Sühnedeckel. In dem Moment, wie das Blut Jesu Christi auf dem Sühnedeckel ist, ist die Erlösung vollzogen, völlig perfekt. Und Hebräer 1, Vers 3, wisst ihr, wir lesen da ja immer drüber, ohne uns zu vergegenwärtigen, was es heißt. Hebräer 1, Vers 3 zum Beispiel, Kolosser 3, 1 sagt das Gleiche, sagt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Also der Herr Jesus ist die Ausstrahlung von der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Und der Ausdruck oder der Charakter seines Wesens. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Also das ganze Universum wird vom Herrn Jesus getragen. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Das war die Menschwerdung. Das war der Tod am Kreuz vor Golgatha. Das war das Vergießen des Blutes. Das war das Sterben. Das war das Auferstehen. Das war das Auffahren in den Himmel, in diese überhimmlische Welt. Das war der Eingang in die Stiftshütte. Das war das Blut auf dem Sühnedeckel. Als er das getan hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er setzt sich jetzt neben Gott, den Vater, wieder hin und ist jetzt wieder, wo er vorher war. Weil ich möchte uns nochmal das vergegenwärtigen. 1. Timotheus 6, Vers 16. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Vom Vater, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also er ist immer unzugänglicher Licht. Und Philipper 2, Vers 6 sagt etwas. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen. Er war dort, ist gekommen, um die Erlösung zu vollziehen. Mit der Himmelfahrt geht er zurück. Und da heißt es, Philipper 2, Ab 6, der in der Gestalt Gottes war. Also der Jesus war, bevor es Zeit gab, bevor es irgendetwas gab, beim Vater im Himmel, in dieser Lichtwelt, in der Gestalt Gottes. Und die Bibel sagt, Gott ist Geist. Er war genauso wie der Vater Geist. Und jetzt sagt sie ganz einfach, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und da steht Isos. Und Isos ist im Griechischen das Wort vom gleichschenkligen Dreieck. Ich war in Mathe, war ich schlecht. Wo ich komischerweise besser war, war Geometrie. Also das gleichschenkelige Dreieck ist gleich. Das habe ich drin gehabt. Und jetzt ist so, die Bibel sagt, du bist jetzt einer Person gegenüber, die dein Erlöser ist, dein Herr ist, der ist mit Gott, dem Vater, völlig deckungsgleich. Gleiche Gestalt, alles gleich. Und dieser Sohn, von dem heißt in 7, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Warum? Er musste ein Mensch werden wie wir, er musste die Himmel verlassen, um Blut zu vergießen, um zu sterben, um aufzuerstehen. Und das Blut, das vergossen wurde, ins hinterste Heiligtum, ins allerinnerste Heiligtum zu tragen. Dann erst ist geschehen. Und 8 beschreibt es und sagt, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, in der inneren nicht, da war er ja der Sohn Gottes. Also war ein Mensch wie wir, aber innen drin war der Sohn Gottes. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jetzt sagt die Bibel, jetzt hat Gott der Vater ihn über alles erhöht. Das heißt, man müsste uns vergegenwärtigen. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt geht er praktisch hin, setzt sich zur Rechte Gottes, Kolosser 3,1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Er sitzt jetzt wieder zur Rechte Gottes. Das heißt, er ist nicht im Thronsaal, da geht er hin manchmal, aber er ist im Normalfall nicht im Thronsaal, er ist nicht mehr in der Stiftshütte, er ist nicht bei den Engeln, sondern er ist jetzt wieder in dieser Lichtwelt, wo nie jemand war. Er ist jetzt wieder zur Rechte des Vaters geistleiblich. Drum sagt 2. Korinther 3, 17, der Herr ist der Geist. Vollkommen logisch, er ist jetzt wieder Geist. Und durch der Heilige Geist, der ausgegossen ist, hat er in unseren Herzen Wohnung genommen. Wieso? Jetzt habe ich durch der Heilige Geist eine direkte Verbindung zum Herr Jesus, der Geist ist. Das ist ungeheuer, was hier passiert ist. Das kann man mit dem Verstand in keinster Weise verstehen. Aber eins ist klar, er hat die Himmel durchschritten und ist dort wieder hingegangen, hat sich gesetzt. Und jetzt aus dieser Lichtswelt habe ich direkte Verbindung mit ihm. Hätte er nicht die Himmelfahrt vollzogen, wäre er nicht durch die Himmel hindurchgegangen, hätte er den Dämonengürtel nicht zerstört, hätte er sein Blut nicht ins innerste Heiligtum auf den Sühnedeckel gesprengt, dann wäre alles gar nicht geschehen. Wisst ihr, von daher, sag's mal vorsichtig, ist Himmelfahrt einer von den Feiertagen, wo ich gewisse Respekt davor habe. Jetzt geht die Bibel weiter. Sie beschreibt jetzt, ja, was macht der Herr Jesus im Himmel? Sitzt er immer nur zur Rechte Gottes in dieser Lichtswelt oder geht er in den normalen Himmel? Jetzt kommt ja was Wichtiges. In Johannes 14, 1 sagt die Bibel, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, im Teil dieser Lichtswelt schafft der Herr Jesus für mich und dich Wohnungen. Maßgeschneiderte Wohnungen, das kann man sich nicht vorstellen. Da bleibt der Verstand weg. Wisst ihr, und die Himmel, die du jetzt siehst, auch die, wo du nicht siehst, diese überhimmlische Welt, wo auch die Stiftshütte ist und wo der Thronsaal Gottes ist, von der sagt die Bibel klipp und klar, dass Gott sie zerstören und vernichten wird im Feuergericht. Aber es gibt jetzt schon einen Bereich, wo der Herr Jesus für uns Wohnungen schafft. Ist doch gigantisch. Wisst ihr, du hast, wenn du in den Himmel gehst oder in diese neue himmlische Welt, hast du bereits Wohnungen, die für dich perfekt sind. Völlig perfekt. Wisst ihr, das hätte er alles nicht tun können, hätte er nicht die Himmel durchschritten. Jetzt ist er im Himmel, Hebräer 2. Jetzt müssen wir uns langsam vergegenwärtigen, was er jetzt, nachdem er das Entscheidende getan hat. Nochmals, da haben wir uns richtig versteht. Das Entscheidende hat er getan. Er setzt sich, die Erlösung ist fertig. Es gibt nichts hinzuzutun. Wisst ihr, da kommt die heilige Einfalt, die einfach akzeptiert, dass alles perfekt ist. Ich verstehe ganz viel nicht. Darf ich mal das, ohne euch jetzt in Erfechtung zu bringen. Wisst ihr, irgendwo hat er sein Auferstehungsleib abgelegt, ist wieder in die Lichtswelt, dass er wieder Geist ist. Ja, Entschuldigung, wie hat er das gemacht? Weiß ich nicht, sagt die Bibel nicht. Braucht mich nicht zu interessieren, er wird wiederkommen mit dem Auferstehungsleib. Das wird perfekt alles ablaufen. Aber die Bibel sagt, er hat alles getan, es gibt nichts mehr zu tun und jetzt geht er hin in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit und kümmert sich, nachdem er der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft ausgegossen hat und da ist alles drin, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben, kümmert er sich um seine Heiligen, um uns. Und Hebräer 2 sagt, Vers 17 und 18, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Warum nur ähnlich? Da steht Homoios. Wisst ihr, Isos ist deckungsgleich. Völlig gleich. Homoios heißt, wenn man es von der griechischen Lexika her nachvollzieht, im Prinzip auch völlig gleich, aber es gibt einen Unterschied. Und der Unterschied ist relativ einfach. Er hatte keine Sünde. Er hatte keine Sündenatur. Er war nicht tot in Sünde. Das ist der Unterschied. Aber jetzt sagt die Bibel, er musste uns völlig ähnlich werden. Und jetzt ist er ein barmherziger und treuer Hohepriester, nämlich in Bezug auf das, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und jetzt heißt es 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wisst ihr, der Jesus hat die radikalste Versuchung erlebt, die es gibt. Die Bibel beschreibt es nicht. Ich kann mir das nur so vorstellen, je nachdem, wie du jetzt den griechischen Grundtext einschätzt, könnte es auch sein, dass diese Finsternis über die ganze Erde kam. Das heißt, alle Dämonen sind wohl, oder kannst du auch sagen, nur übers Land, je nachdem, wie es übersetzt, aber alle Dämonen sind wohl auf der Jesus losgegangen am Kreuz von Golgatha. Diese, je nachdem, wie man zählt, 4 Stunden, war eine Katastrophe. Er hat jede Erfechtung, die es gibt, auf dieser Erde durchlebt. Jeden Fluch bezahlt. Jede Sünde, jede Strafe für die Sünde hat er erlebt. Hat er hier am Kreuz von Golgatha hinter sich. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt, weil er das alles durchlitten hat, kann er, und das ist jetzt wichtig, dir und mir gegenüber als Gläubige treu sein. Es ist ja barmherzig. In Hebräer 4, 14 haben wir ja vorher gelesen, dass er den Himmel durchschritten hat. Dann heißt es in 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, nicht in gleicher, er hatte keine Sündenatur, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde, wird hier nochmal betont. Und jetzt sagt die Bibel, weil das so ist, das müsst ihr euch vorstellen, jetzt habe ich einen Hohepriester im Himmel, der als Nebeneffekt, ich sage ausdrücklich Nebeneffekt von dieser gewaltigen Erlösung, das Wichtigste war ja, Mensch zu werden, unsündiges Blut zu vergießen, das der Wert der Gottheit hatte, zu sterben, ins Totenreich zu gehen, aufzuerstehen, die Himmel zu durchschreiten, diese Dämonengürtel zu zerstören und ins innerste Heiligtum zu gehen und die Erlösung zu vollziehen. Aber als Nebeneffekt hat er, solange er hier war, unsere gesamte Menschennatur vollständig durchlebt. Im Kreuz von Golgatha hat er alles durchlebt, was es gibt. Das heißt, es gibt keine Sünde, keine Erfechtung, keine Not, keine Sorge, kein Problem, das der Jesus nicht durchlebt hat. Ja, kann man 4 Stunden alles durchleben, was die gesamte Menschheit jemals erlebt? Ja, weil die Bibel in Offenbarung 13, Vers 8 sagt, dass das Opfer Jesu seit Grundlegung der Welt ist, das heißt außerhalb von Zeit und Raum. Das war nicht auf unserer Zeitschiene. Wisst ihr, der war zwar am Kreuz, Die Leute haben ihn gesehen. Die Leute haben den Kampf gesehen, wie der Schweiß wie Blut wird. Aber er war in Wirklichkeit dahinter, in einer Zeitschiene, die außerhalb von Zeit und Raum war. Das kannst du auch nicht verstehen. Das ist abgelaufen. Wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wie geht das? Und jetzt gilt das Opfer seit Grundlegung der Welt. Das heißt, jede Reinigung von Sünde im Alten Testament mit den Opfern, das Opfer war das Mittel, weil Jesus nicht da war. Aber alles ist nur durch Jesu Blut überhaupt möglich gewesen. Jede Reinigung. Das heißt, ich habe jetzt einen hohen Priester im Himmel, der zur Rechte Gottes sitzt, der mich vertritt vom Vater. Die Bibel sagt, er vertritt mich ja auch. Und der mich versteht. Wisst ihr, eigentlich ist der Teufel ein furchtbarer Lügner. Er geht hin und lügt dich an und sagt, guck mal, wie dreckig es dir geht. Guck mal, wie elend du bist. Guck mal, dir kann doch keiner helfen. Du bist der Letzte. Wisst ihr, er bearbeitet uns dauernd die Gedanken. In Wirklichkeit sagt die Bibel genau das Gegenteil. Sie sagt, du kannst noch so elend sein, er versteht dich. Du kannst noch so kaputt sein, du kannst noch so viele Fehler und Sünde begangen haben. Das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Du kannst sagen, ich bin vor Gott verdammt. Du kannst durch Jesu Blut kommen, wenn du willst, ins innerste Heiligtum. Du kannst mit Gott in Ordnung sein, wenn du willst. Wenn du nicht auf den Teufel hörst, sondern auf ihn. Das ist so gewaltig, so gigantisch, was hier abgelaufen ist. Das kann man in Worte eigentlich gar nicht fasse. Und dann sagt er so, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Kann ich hinzutreten zum Thron der Gnade? Ja, Entschuldigung, kann ich jetzt einfach mir nichts, dir nichts, zu Gott gehen, vor den Thron der Gnade treten? Ja. Wisst ihr wie? Durch Jesu Blut. Hebräer 10, 19, Folgeverse. Warum? Weil er auferstanden ist. Weil er die Himmel durchschritten hat, weil er den Dämonengürtel zerstört hat. Jetzt ist der Weg frei, jetzt kann ich im Glauben ins innerste Heiligtum gehen, vor der Thron der Gnade treten. Und jetzt sagt er, was passiert denn? Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und da steht ein Wort, das im Griechischen mit Zeitpunkt zu tun hat, Kairos. Das heißt, da ist dann letztendlich Hilfe rechtzeitig vorhanden und Barmherzigkeit, er ist barmherzig zu mir, wir haben Mittwoch Barmherzigkeit studiert. Barmherzigkeit hat ganz viel mit Mitleid zu tun und ich habe Gnade, das heißt, ich gehe nie unter. Ist euch das klar? Wenn ich Gott glaube, gehe ich nie unter. Ist alles perfekt, wunderbar, ich kann gar nicht untergehen, es geht gar nicht. Ich kann nur untergehen, wenn ich am Teufel glaube und nicht Gott. Darum ist dieser Kampf, wem glaube ich, Gott oder dem Teufel? Wem stimme ich zu? Aber jetzt haben wir hier etwas, die Bibel sagt klipp und klar, er hat alles getan, er hat alles geschaffen und er ist als hohe Priester. Und wenn ich jetzt komme und sage, Herr Jesus und glaube, jetzt kommt der entscheidende Punkt, und glaube, dass ich jetzt durch Jesu Blut vor seinem Angesicht stehe. Und wie ein kleines Kind glaube, dass jetzt genau das passiert, was Hebräer 4, 16 sagt, dass ich Barmherzigkeit erlange, rechtzeitige Hilfe, dass alles millimetergenau geschieht, dann passiert's. Wie sagt der Herr Jesus zu dem, der Hilfe vor ihm will? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und so ist es auch bei uns. Dir geschieht, wie du geglaubt hast. Glaubst du im Teufel? Bist du im Elend? Glaubst du Gott? Hilft er dir. Allerdings rechtzeitige Hilfe. Er entscheidet, wann der Zeitpunkt der Hilfe da ist, nicht du. Merkt ihr etwas? Aber das ist doch eine gewaltige, perfekte Erlösung. Die ist so unbeschreiblich, da kann man nur noch staunen und sagen, Das ist für uns kaum noch vom Verstand her zu fassen. Und jetzt sagt die Bibel, das ist eine bessere Hoffnung, wie wir Gott nahen können. Hebräer 7, 19. Weil Jesus 22 der Bürger eines besseren Bundes ist. Wisst ihr, der entscheidende Punkt ist immer der gleiche. Jetzt sind wir wieder bei Himmelfahrt. Nahen. Ich kann nahen. Wisst ihr, nichts kann mich abhalten. Wisst ihr, ich sitze jetzt auf dem Stuhl, habe Anfechtung, weiß nicht mehr, wie ich heiß, bin völlig fertig, denk, du bist der Letzte, wie sollst du das alles packen? In dem Moment, sobald ich anfange, mein Herz zu meinem Jesus zu erheben, kann ich durch Jesu Blut, geh zu diesem Weg, geh zum Thron der Gnade, schütt mein Herz vor ihm aus, wie Tana in 1. Samuel, passiert etwas. Sofort kommt der hohe Priester Jesus Christus, beginnt sich um mich zu kümmern, beginnt wirklich mir Gnade zu geben, beginnt mir Mitleid entgegenzubringen und schafft mir rechtzeitige Hilfe, wenn du es glaubst. Warum klappt es so oft nicht? Ganz einfach, weil wir es nicht glauben. weil wir dem Teufel zuhören, weil wir der Dreck dieser Welt uns ansehen, weil wir dauernd das Elend sehen. Wisst ihr, wenn du dauernd das Elend siehst, irgendwann wirst du elend. Wenn du immer dich siehst, wirst du noch elender. Mach dir mal wirklich etwas, wenn er zum Beispiel, es reicht schon, wenn er die Psalmen liest. Lest dir mal, was Gott zu den Elenden sagt. Die Bibel sagt, den Elender hilft er. Wenn du empfindest, dass du elend bist, dann bist du am richtigen Platz. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Du darfst nicht beginnen, dich selber zu analysieren und sagen, bin ich jetzt perfekt genug, ist das jetzt alles in Ordnung? Sondern du musst kommen wie ein kleines Kind. Du musst nur glauben, dass das, was er hier schreibt, so ist. Das ist Evangelium, das ist Erlösung. Und alles andere ist eigentlich Märchen. Fromme Religion, die nichts taugt. Und in Hebräer 7, 26 sagt er etwas. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, auch alle Sünde bezahlend, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Warum sagt die Bibel, er ist höher als die Himmel? Wisst ihr, das steht doch nicht da hier drin, bloß als Umrahmung. Er ist höher als die Himmel, weil er alle Himmel durchschritten hat, ins innerste Heiligtum im Himmel einging und dann noch höher ging als das, was wir unter Himmel verstehen, nämlich in die Lichtwelt Gottes. Das ist hier gemeint. Das sind eigentlich gar keine Geheimnisse, es steht so einfach in der Bibel, muss nur lesen. Wisst ihr, aber das ist so gewaltig, wenn du das siehst. Ich sage es mal vorsichtig. Dann wirst du den Verführern nicht mehr zuhören. Wenn sie zu dir kommen und dir alles versprechen, wirst du ihnen sagen, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich habe das, Wiedersehen. Wisst ihr, du hast einen totalen Zugang durch Himmelfahrt. Jesus war im innersten Heiligtum, er sitzt zur Rechte des Vaters. Er ist der hohe Priester, der dir hilft, rechtzeitig, wenn du kommst. Jetzt kannst du den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Er ist einmal gegangen und du kannst ihn dauernd gehen. Römer 8, 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Ich möchte euch das mal vorstellen. Ich habe auf einer Landesbank gearbeitet. Du hattest manchmal mit hohen Leuten zu tun. Ich habe dann festgestellt, die hohen Leute sind ganz gewöhnliche Leute und manchmal ganz schöne Schlitzohren. Und manchmal haben wir die hohen Leute verwarnen müssen. Einmal kann ich mich erinnern, da haben wir so ein hoher verwarnen müssen. Aber normal hast du hier eine gewisse Ehrfurcht vor den Hohen, schau, vor den Menschen. Und vor wem sollst du die höchste Ehrfurcht haben? Vor dem dreimal heiligen Gott? Aber jetzt sagt die Bibel, brauchst du überhaupt nicht. Du brauchst keine Angst haben, dass du einen Fehler machst. Weil zwischen dir und dem dreimal heiligen Gott, dem Vater im Himmel, ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, gleichen Wesens, gleicher Gestalt wie der Vater. Und er vertritt dich Gott gegenüber, wie es Gott angemessen ist. Du kannst selbst in der Form, du kannst gar keinen Fehler machen. Du kannst wie ein kleines Kind stammeln im Gebet. Du kannst jammern, du kannst schreien, du kannst machen, was du willst, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Du machst keinen Fehler. Er übersetzt es und geht zum Vater in der richtigen Art und Weise. Wir müssen uns das vergegenwärtigen. Da ist ein lebendiger Weg, eine lebendige Hilfe. Da ist jemand, der das alles umsetzt. Bloß das Problem ist, ich finde es so schrecklich. Ich habe es oft im Hirn, aber ich tue es nicht. Wissen ist schon mal wichtig, damit man es überhaupt weiß. Aber wir müssen das tun. Ich bin ein, wenn ich jetzt sage, ich bin hochsensibel, dann würde ich lügen. Ich bin sensibel, aber nicht hochsensibel. Aber ich bin schon sensibel. Und es ist vom Teufel relativ leicht, mich zu verklagen. Mir ein schlechtes Gewissen zu machen, das ist relativ einfach. Und ich habe analytische Fähigkeit. Wenn ich mich selber angucke, finde ich Fehler genug. Da braucht man gar keiner mehr erzählen. Wenn ich die alle aufliste, dann wird es mir anders. Aber das ist kein Hinderungsgrund. Das ist doch kein Grund. Ich kann zu meinem Jesus kommen und ich komme, wie wenn nichts wäre. Ich habe völligen Zutritt durch Jesu Blut. Ich habe die Garantie, steht im Hebräerbrief, dass er mir rechtzeitig hilft. Muss ich mir vorstellen, Entschuldigung. Ich habe eine Zusage von Gott. Da kam auch ein Mann mal zum Verkündiger und hat gesagt, oh, ich bin so elend, gib mir eine Verheißung. Der hat mir gefallen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat seine Bibel genommen, hat auf den Boden gelegt, hat gesagt, steh drauf. Und dann ist er draufgestanden und hat gesagt, jetzt stehst du, und hat die Anzahl gesagt, man sagt ja, du hast so viel und so viel, tausende von Verheißungen. Er hat gesagt, stell dich drauf, lauter Verheißungen, die gehören alle dir durch Jesu Blut. Wisst ihr, man lacht dann und sagt, ach, was ist das für jemand gewesen? Aber die Leute haben recht und er hatte recht. Du musst so eifältig kommen, dann hört das Elend auf. Wisst ihr, dann gehst du auch im Elend nicht unter. Römer 8, 34. Der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wie soll ich mir vorstellen? Ich und du können die Lichtswelt Gottes nicht. Aber wenn ich zu ihm komme, wie er das macht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, in dem lebendigen Weg ist er am Thron der Gnade, nimmt es zur Kenntnis und dann geht er, ich beschreibe es nur, wie es die Bibel beschreibt, geht er und vertritt mich in dieser Lichtswelt vom Vater im Himmel, wo niemand hin darf. Wie soll ich mir vorstellen? Ist ja unfassbar. Mich, kleiner Wurm, vertritt er in dieser Lichtswelt. Und dann sagt die Bibel in Epheser 4, 16, dass er dann der Leib Christi steuert. Die Bibel sagt, er geht dann hin und vollbringt, nachdem wir alle miteinander verbunden sind, alle mit ihm verbunden sind durch diesen lebendigen Weg, alle Gelenke sind, alle Glieder sind im Leib, lässt er uns gemäß unserer Leistungsfähigkeit, lässt er uns Gott dienen. Das heißt, er hat sogar alles getan, dass ich Gott perfekt dienen kann. Versteht ihr, ich könnte mir selber manchmal eine reinhauen, wie dumm es selber ist und dem Teufel glaubt und diese Verklagungen annimmt. Lass mal Sacharja 3,1 folgende. Da steht jemand, der Gott dient. Es wird durchs Hebräische sogar angezeigt, dass ein Bild ist auf der Leib Christi. Da steht Jeshua. Und dann kommt der Teufel und verklagt denjenigen, dass er fast zusammenbricht. Und dann kommt der Herr Jesus als Engel des Herrn und sagt, nimm ihm die Kleider weg, nimm ihm den Dreck weg, nimm ihm das Elend weg, nimm ihm seine Schwäche weg, nimm ihm sein Versagen weg, begleite ihn mit Feuerkleider, gib ihm den Kopfbund, das ist Zeichen der Priesterwürde. Das heißt, ich kann dem Herr Jesus sofort dienen, wenn ich komme. Aber das Einzige, was mich hindert, dass ich Gott perfekt dienen kann und perfekt kommen kann, wisst ihr, was es ist? Unglaube. Ich glaub's einfach nicht. Wenn ich nicht glaube, komme ich nicht. Glaube ich, komme ich. Wenn ich glaube und komme, wo ist das Problem? Also wenn ihr jetzt konsequent seid und das glaubt, dann müsst ihr jetzt eigentlich, hätte jemand brüllen müssen, also gut, dann hört das Elend sofort auf, oder? Das wäre doch die Konsequenz, dann hört es auf, oder? Hört es auf oder nicht? Das muss aufhören. Wisst ihr, ich bin hier nicht so vermessen, dass ich nicht ehrlich genug bin zu sagen, wie oft mich der Teufel reinlegt mit diesen Dingen. Er legt mich in der Regel immer in Gedanken rein. Philipper 3,20, gigantisch. Unser Bürgerrecht ist wo? Im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Naja, wenn ich jetzt alles zusammenzähle, was ich weiß über den Himmel, dann ist das der überhimmlischen Bereiche, wo wohl auch sein Auferstehungsleib sein könnte. Von dort kommt er wieder. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Er hat jetzt schon so eine gewaltige Kraft, dass er sich alles unterwerfen kann. Wer kann dir dann doch schaden? Niemand. Wisst ihr, wir denken einfach nicht biblisch. Biblisch heißt völlige Freiheit, völlige Erlösung, völlige Hilfe. Er tut alles. Damit habe ich nur ein Problem, dass ich mit dem Herrn Jesus völlig in Ordnung bin und diesen Weg gehe und der Rest ist egal. Und Offenbarung 2,1 sagt, er wandelt inmitten des Leuchters. Wisst ihr, was das heißt? Ganz praktisch. Heute Morgen, wir sind zwei oder drei, die versammelt sind, ist der Herr Jesus unsichtbar durch den Heiligen Geist in unserer Mitte und läuft durch unsere Reihe und zieht dich an, zieht mich an, zieht unsere Herzen an und wartet, dass wir kommen. Ist das klar? Wer glaubt es? Die Bibel sagt, es ist so. Wer glaubt es, dass er hier ist? Wir sind Theoretiker, aber keine Praktiker. Und dann sagt die Bibel, dass wir überwinden durch des Lammes Blut. Durch ihn, durch den Herr Jesus, indem wir uns zu ihm bekennen, unser Seelenleben nicht lieben. Das heißt, ich kann jetzt überwinden, ich kann wirklich Sieg haben auf allen Ebenen, wenn ich will. Und die Bibel sagt, hab nicht lieb die Welt noch das, was in der Welt ist, weil deine Hilfe kommt nicht von der Welt, sondern von ihm. Aber du musst es glauben, wenn du das nicht glaubst, dass wenn du betest, dass dann der Arm Gottes bewegt wird. Der wird aber bewegt. Warum erhört mich Gott, der Vater, wenn ich bete? Ist klar. Um des Blutes Jesu willen. Nicht wegen mir. Mich würde er nicht erhören. Ausgeschlossen. um des Blutes Jesu willen, weil er mich vertritt. So wie in Zacharia 3, er zeigt wohl das Blut und damit ist klar, völlige Freiheit, völlige Erlösung, völlig perfekter Zugang, völlige Hilfe. Und dann fängt er an, mir zu helfen. Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Ich habe den Verdacht bei mir selber, weil ich bin sehr ungeduldiger Zeitgenosse, dass manchmal, wenn ich zu Gott komme und das alles richtig mache, jetzt hat die Bibel noch ein Wort, das liegt mir gar nicht, das heißt unten bleiben. Und da steht im Griechischen, es gibt zwei Worte für Geduld. Das eine heißt Hypomonä, das meint unten bleiben, das muss ich selber tun. Und das zweite ist Makrothymia, das ist eine Frucht des Geistes, die entsteht, wenn ich untergeblieben bin. Wisst ihr, ich habe immer den Eindruck, statt dass ich jetzt in völligem Glaube, und 2. Korinther 4, 13 sagt, ich habe den Geist des Glaubens, ich kann das, jeder Gläubige kann das, weil er den Geist des Glaubens hat, dass ich jetzt in völligem kindlichem Erwarten, in völliger Zuversicht warte, dass das, was die Bibel sagt, passiert, schieße ich in meiner Ungeduld los und versuche selber zu machen. Das ist das Problem. Das heißt, es gibt einen, der Gott da unten das Handwerk pfuscht, und das bin ich selber. Sobald wir jetzt glauben, dass Gott das sagt, was er meint. Wisst ihr, wir leben ja so, dass wir sagen, wunderbar, wunderbar, die Bibel, die Bibel, die Bibel, die Bibel. So schwätzen alle raus. Aber dann geht er mal hin und sagt, na, tu's mal ganz genau, was hier geschrieben steht. Wisst ihr, wir stimmen theoretisch der Bibel zu und tun es nicht. Das ist unser Problem. Wir glauben das auch nicht wirklich. Kann ich noch Panik empfinden, wenn im Psalm 25, 3 steht, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat? Kann ich da nur Panik bekommen? Nö. Kann ich noch verzweifelt werden, wenn der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken? Matthäus 11, 28, 29. Kann ich dann noch Panik bekommen und verzweifelt sein oder Not haben? Wenn 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, damit ist der Vater gemeint. Ich gehe über das Blut Jesu, über der Jesus zum Vater im Himmel und liefere dort meine Sorge ab. Entschuldigung, kann dann noch was schiefgehen? Wenn Hebräer sagt, du kriegst rechtzeitig Hilfe, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Wisst ihr, darum sagt Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und in Römer 14, Vers 8 steht, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Römer plus Philipper zusammen ist das Paket. Das heißt, ich brauche da nichts. Und dann heißt die Offenbarung 14, 4, sie folgen dem Lamme, wohin er geht. Macht euch was. Ich habe doch ganz viele Probleme, weil ich dorthin gehe, wo ich hin will. Würde ich dorthin gehen, wo er hingeht, hätte ich keine Probleme mehr. Ja, meint er es gut mit mir? Die Bibel sagt, uneingeschränkt. Du kriegst Hilfe zur rechtzeitigen Zeit, in der Sekunde, wenn es nötig ist. Er wird alles tun. Und jetzt kommen wir zu dem Schlimmsten, was es vielleicht gibt. Das ist das, was der Teufel in unseren Köpfen angesichts dieser Tatsache sät. Das nennt man Misstrauen. Wir misstrauen Gott. Das ist unser Problem. Statt dass wir kindlich eifältig glauben, was er sagt. Zum Beispiel Epheser 2, 6. Und jetzt kommt noch was, das ist noch brutaler. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, ein Teil von mir ist schon in den himmlischen Regionen. Wisst ihr, ich bin schon wesensmäßig mit dem verbunden. Wenn ich jetzt noch im Glauben durch diesen lebendigen Weg komme, dann bin ich als ganze Persönlichkeit in der Gegenwart Jesu. Und dann ist alles perfekt. Und da kommt auch die Fülle des Segens in Christus, überflutet mich. Dann ist alles da. Aber das Problem ist einfach, wenn ich es glaube. Versteht ihr jetzt? Das ist alles geschaffen worden, unter anderem durch die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt hat eine riesige Rolle gespielt. Die Dämonen können mich nicht mehr aufhalten. Die Erlösung ist jetzt im Himmel. Das Blut ist drin. Der Jesus wartet jetzt. Es ist alles da. Ich habe einen lebendigen Weg. Es ist alles wunderbar. Versteht ihr jetzt, warum man dann eigentlich wütend werden muss, wenn man sieht, was sie hier aus dieser Herrlichkeit macht, mit ihrer Sauferei und ihrem Gekröle und ihrem Getue? Und drum gibt uns Gott nämlich dahin. Ich sehe eine Chance, wenn die Gläubigen plötzlich beginnen, aufzustehen innerlich, diesen Weg einschlagen, dann kann ich auch beten, Herr Jesus, durch dein Blut vertritt du mich vom Vater in der Weise, dass meine Kinder dieser gottlose Zeitgeistmeinung nicht zum Opfer fallen. Kann ich das denn? Natürlich. Wisst ihr, wir sagen immer, es ist alles verloren, alles verloren. Jetzt können wir nur noch Kopf einziehen und sagen, oh, wie schrecklich. Die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Du musst kommen. Ach ja, wisst ihr, wenn es so einfach wäre wie Predigen. Predigen ist einfach. Ich habe vor Gott die Gabe, ich habe überhaupt kein Problem, das nahe zu bringen. Wo das Problem bei mir anfängt, wenn ich nahe auf den Stuhl sitze. Da fängt mein Problem an. Da kommt irgendwas in Gedanken, wo der Teufel beginnt, mich anzulügen. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich beginnen zu glauben. Jetzt muss ich beginnen, durch diesen lebendigen Weg zu gehen. Jetzt muss ich beginnen, das Schild des Glaubens, Waffenrüstung, Schwert des Geistes, zurückschlagen. Wisst ihr, da fängt's an, in der Praxis. Das Problem habt ihr jetzt auch. Aber ihr habt einen Vorteil. Im Gegensatz zu mir, der ich als geborener Chaot nie eine Beschreibung vom Gerät lese, sondern es immer zuerst einschalte und schon was sieht, wie viel zerstört habe, habt ihr jetzt wenigstens eine genaue Beschreibung. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt das Richtige tun. Und ich garantiere euch eines, da könnt ihr mich festnageln. Wenn ihr das tut, was hier geschrieben steht, wird nichts schiefgehen. Nichts. 100%. Weil die Bibel sagt, dieser Gott kann nicht lügen. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wir sind Lügner geborene, aber er kann nicht lügen. Es passiert alles, wenn wir glauben. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, dass du diese Lichtswelt beim Vater verlassen hast. Es ist für uns kleine Menschen unvorstellbar, was das für eine Herrlichkeit war und was es dich gekostet hat, diese Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, in der Dreck der Sünde zu gehen, Mensch zu werden wie wir mit allen Begrenzungen. Und dass du hautnah der Dreck, die Sünde, dieses verfluchte Menschengeschlecht erleben musstest. Und dass du das nicht nur erlebt hast, sondern der Fluch der Sünde am Kreuz von Golgatha getragen hast. Dass du für jede Sünde bezahlt hast. Dass du ein vollkommenes Opfer gegeben hast, alles ausgelöscht hast. In einer wunderbaren Weise, dass du gestorben bist, dass wir leben können. Dass du verstanden bist und lebst und dass du uns nachgegangen bist, dass wir uns wirklich bekehren konnten, wiedergeboren wurden und dass du uns diesen Geist der Sohnschaft ins Herz gegeben hast, durch den wir leben. Und jetzt können wir diesen lebendigen Weg gehen. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir können bis ins innerste Heiligtum gehen, wo du uns rechtzeitig Hilfe gibst. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du in den Himmel zurückgegangen bist. Aber auch danke, dass du die Himmel durchschritten hast, dass du diese Schneise, diesen heiligen Weg geschaffen hast und dass kein Raubtier dort drauf kann, dass du wirklich das Sühnedeckel mit deinem Blut besprengt hast, dass du dich gesetzt hast und dass du uns jetzt barmherzig und gnädig bist und vertrittst vom Vater Tag und Nacht. Wir können das nicht fassen, es geht über unser Vermögen. Aber gib uns Gnade und vergib uns unseren Unglauben und erbarme dich, dass wir jetzt mit erhobenem Haupt dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Amen.